ARD.
Irgendwie ist unsere Arbeit immer geprägt von Last-Minute-Moment.
Meine auch, ich kenne das.
Ich verstehe da total, dass der erste Schluck Bier nach dem Konzert und die Woche und die Erlebnisse zu reflektieren, das ist unglaublich wichtig. Wenn bestimmte Politikerinnen und Politiker auch den Alltag eines Orchesters aus der Sicht von einem regelmäßigen Konzertbesuch etwas besser im Blick hätten, dann würden sie vielleicht bestimmte Dinge berücksichtigen, die ihnen sonst nicht so auf den ersten Blick erscheinen. Ich hoffe, dass das jetzt juristisch verjährt ist, aber...
Mensch, nicht, dass der Vertrag noch jetzt nach dieser Podcast-Folge für ungültig erklärt wird. Hallo zusammen, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder kurz einfach BRSO. Und bevor wir ins heutige Orchesterthema reinstarten, habe ich noch ein Anliegen in eigener Sache. Wenn euch dieser Podcast gut gefällt, dann votet doch für Schönholz beim Deutschen Podcastpreis. Die Abstimmung findet online statt unter deutscher-podcastpreis.de, dann die Kategorie Information anklicken und unter dem Buchstaben S findet ihr dann Schönholz. Den Direktlink zur Abstimmung haue ich euch aber auch nochmal in die Shownotes. Bis zum 20. Mai könnt ihr da noch abstimmen. Ich danke euch sehr dafür. So, und jetzt zurück zum Daily Podcast Business oder in unserem Fall eher Weekly Business. Aber egal, denn Business ist unser Stichwort heute. In unserem Orchester sind allein schon über 100 Musikerinnen und Musiker beschäftigt, von vielen anderen Berufen drumherum mal abgesehen, die nötig sind, damit so ein riesiges Sinfonieorchester überhaupt funktioniert. Wir sind also mit einem mittleren Unternehmen vergleichbar. Und eben wie bei einem Unternehmen muss irgendjemand den Laden schmeißen und alles im Blick behalten. Es braucht also einen Menschen mit Know-how in Management und Leadership. Kurz Orchestermanager. Aber was genau macht ein Orchestermanager? Ich wette, diese Frage könnt ihr nicht genau beantworten. Und ich muss zugeben, so genau weiß ich es auch nicht. Aber Nikolaus Pont, der weiß es, denn er ist unser BSO-Orchestermanager und das seit über 10 Jahren. Davor war er übrigens unser künstlerischer Planer. Zusammen mit Nikolaus Pont nehmen wir den Beruf des Orchestermanagers heute mal unter die Lupe. Wir sprechen darüber, wie ein neuer Chefdirigent gewählt wird, was Nikos Rolle als Orchestermanager bei politisch brisanten Themen wie zum Beispiel dem neuen Konzerthaus für München ist und wir klären auch, wer ist denn eigentlich mein Chef? Chefdirigent Sir Simon Rattle oder Orchestermanager Nikolaus Pont? Viel Spaß euch beim Hören! Herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich freue mich auch.
Und ich bin selber sehr neugierig, denn in der Vorbereitung habe ich gemerkt, so richtig weiß ich es im Detail auch nicht. Unser Thema heute, was macht eigentlich ein Orchestermanager? Wie erklärst du super kurz in einem Satz einem Menschen, der überhaupt nicht aus der Musikerwelt kommt, was du beruflich machst?
Es ist wirklich schwierig, die Frage in einem Satz zu beantworten. Vermutlich kriege ich es jetzt grammatikalisch nicht ganz mit einem Satz hin, aber mein Ansatz ist dann, weil man ja auch nicht langweilen möchte mit Details, es geht darum, dass ein Orchester, das aus vielen Personen, im Fall des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks über 100, besteht, am selben Ort, zur selben Zeit zusammenkommt, die gleiche Musik, die gleichen Noten vor sich liegen hat. Dann muss das üblicherweise auch noch von einem künstlerischen Leiter, einer künstlerischen Leiterin geleitet werden, einer Dirigentin, einem Dirigent. Oftmals kommt noch eine Solistin, ein Solist dazu. Und ja, darüber hinaus wäre es auch noch gut, wenn dann am Ende jemand zuhört bei dem, was da so erarbeitet wird gemeinsam. Das heißt, es geht auch darum, sich darum zu kümmern, dass ein Publikum im Konzertsaal oder vor den Radiogeräten und Empfangsgeräten sitzt. Also das wäre so mein Versuch einer schnellen Antwort, wofür ich mich zuständig fühle und fühlen sollte. Aber die andere Antwort, die ich dann auch manchmal gebe, ja, ich wüsste eigentlich auch ganz gern, was mein Job ist.
Du hast eben den Dirigenten angesprochen, auch in diesem Bereich, was du alles mit berücksichtigen und organisieren musst. Und wir haben hier im Podcast ganz oft schon über unseren Chef gesprochen. Da meinen wir aber dann ganz oft Sir Simon Rattle in diesem Fall oder unsere Chefdirigenten generell. Wer ist denn nun eigentlich wirklich der Chef, der Chefdirigent oder der Orchestermanager?
Also ich kann mit der Chefassoziation Richtung Chefdirigent sehr, sehr gut leben und finde das auch dem, was wir hier alle gemeinsam versuchen zu machen, gegenüber absolut adäquat. Ein Chefdirigent ist für das verantwortlich, was für ein Orchester noch immer am allerwichtigsten ist. Und das ist eine künstlerische Richtung, das Geben von Inspiration. Wenn eine Musikerin, ein Musiker von einem Bad Day in the Office spricht, dann wird wahrscheinlich meistens ein Erlebnis oder ein Tag auf der Bühne gemeint sein. Weil das ist ja eure Arbeit, die findet weniger am Schreibtisch statt wie bei vielen anderen arbeitenden Menschen, sondern eben auf der Bühne und dann auch im Kollektiv. Und da ist das, was eben von dieser zentralen Position kommt an Impulsen, an Arbeit, das Allerentscheidendste. Also deswegen, für mich ist der Chef natürlich auch ganz eindeutig Sir Simon Rattle, früher Maris Jansons. Es gibt Aspekte, die mit rechtlichen Dingen zu tun haben, die mit Mitarbeiterführung, mit finanziellen Aspekten zu tun hat. Da würde jetzt Simon vermutlich dann auch irgendwie sagen, na Moment mal, da fühle ich mich jetzt nicht zuständig, da komme dann ich und das Management-Team ins Spiel. Aber der Chef ist der Chef, das ist der Chefdirigent, klar.
Lustig. Hätte ich jetzt fast gedacht, dass du so ein bisschen ausgewichen mir gesagt hättest, naja, auf der Bühne ist er das, aber sonst bin das absolut ich.
Also wir haben, wenn ich da einhaken darf, es hat sich zwischen Simon und mir, wir kennen uns seit vielen Jahren oder Jahrzehnten eigentlich, aber seit er sein Amt angetreten hat, jedes Mal, wenn wir uns begegnen oder uns anrufen, sagt dann der am Wort ist, irgendwie Hi Boss.
Also wirklich? Ja, ja. Ah, das ist gut. Ihr versucht euch immer in beiden dieses Gefühl zu geben. Sehr sympathisch. So, jetzt schauen wir aber mal genauer hin, was du alles für das BRSO machst. Wir Musikerinnen und Musiker, und das wisst ihr Zuhörerinnen und Zuhörer inzwischen ganz gut, denn ich habe es ganz oft schon gesagt, wir proben und spielen unsere Konzerte in München im Herkulessaal oder in der Isar-Philharmonie. Also da findet man uns in München. Wo findet man denn dich überhaupt, Nico? Wo arbeitest du?
Ich habe ein Büro im Funkhaus des Bayerischen Rundfunks, also an der Arnulfstraße, gleich neben dem Hauptbahnhof. Das ist jetzt nicht unmittelbar neben dem Herkulessaal, um es mal so zu sagen, und schon gar nicht ganz in der Nähe der Isar-Philharmonie. Insofern verbringe ich relativ viel Zeit auch nicht direkt beim Orchester in räumlicher Nähe, was kein Vorteil ist für meine Arbeit, aber auch für unsere gemeinsame Arbeit. Natürlich versuche ich aber auch regelmäßig vor Ort zu sein. Einerseits, weil wir ja auch Gäste haben, die betreut sein wollen und sollen. Und weil ganz offen in der Arbeit, in der ich manchmal verstrickt bin, es einfach auch wahnsinnig schön ist, direkt an dem dran zu sein, worum es eigentlich geht, an der Musik. Und ich würde viel dafür geben, mehr Zeit zum Beispiel bei Proben zu verbringen, weil Konzerte sind toll und Konzerte genießt man, geben einem das Gefühl, in den allermeisten Fällen, das ist es, wofür man arbeitet und das ist es auch wert. Aber natürlich ist gerade die Probenarbeit ist etwas, was wahnsinnig faszinierend ist zu beobachten, wo man viel über das Orchester lernt, wo man viel über die Beziehung zwischen den Gästen und dem Orchester mitkriegt. Und das ist etwas, was ich einfach gerne viel öfter beobachten und erleben würde.
Ja, ich glaube, diese Distanz, da hast du mir oder uns schon oft von erzählt, ist ein ganz großes Problem. Also dieses große Hochhaus könnt ihr gut sehen, wenn ihr am Bahnhof ankommt, kann man eigentlich kaum übersehen. Ne? ARD steht groß drauf, da sitzt du und dein ganzes Team. Wie lange brauchst du mit dem Fahrrad eigentlich dann zum Beispiel zum Herkules? Sei du bist ein Radlfahrer.
Ich bin tatsächlich meistens mit dem Fahrrad in der Stadt unterwegs. Erstens, weil es für ein gewisses Minimalmaß an Bewegung sorgt im Alltag. Und andererseits, weil es einfach am schnellsten und unkompliziertesten ist. Vom Funkhaus zum Herkulessaal würde ich jetzt mal sagen, wenn ich unter normalem Zeitdruck unterwegs bin, dann brauche ich eine Viertelstunde und ich glaube, ich habe es einmal schon in 7,5 Minuten oder so geschafft. Solche Situationen gibt es auch. Ich muss zugeben, dass wenn das Orchester in der Isar-Philharmonie, also im HP8, spielt, dann wird es mit dem Fahrradfahren ein bisschen schwieriger. Aus zwei Gründen. Erstens ist es einfach viel weiter, das heißt, da geht dann auch viel Zeit verloren. Und zweitens, ich bin aus privaten Gründen in München im Moment mit Fahrrädern der Deutschen Bahn unterwegs und die Isar-Philharmonie liegt schlicht und einfach außerhalb des Betriebsgebiets von den DB-Fahrrädern. Das heißt, da kann ich mein Fahrrad nicht abstellen.
Ja. Und da dann war hast ich jetzt du dann, Geburtstag, wir schenken dir mal ein Fahrrad.
Nee, ich habe schon Fahrräder, aber die befinden sich jetzt gerade nicht in der Stadt. Deswegen bin ich da manchmal dann auch mit einem Motorroller unterwegs.
Ja, Wahnsinn, weil ehrlich gesagt, dass ein Manager nah am Team sein muss, ich glaube, das ist uns allen klar, ist in jedem Fall eine Hürde, aber immerhin kommst du noch zu sportlicher Betätigung, haben wir gerade gehört, auch nicht schlecht. Jetzt habe ich eben schon dein Team erwähnt, wie groß ist eigentlich das Management-Team? Wie viele Leute arbeiten noch für dich oder mit dir gemeinsam?
Also an permanent Mitarbeitenden sind wir etwa bei 15 Personen, das ist im Vergleich zu anderen Orchestern dieser Größe und dieses Anspruchs an der unteren Grenze, wenn ich es so mal sagen darf. Man muss aber der Vollständigkeit halber auch sagen, wir sind natürlich eingebettet in einen großen Betrieb im Bayerischen Rundfunk, wo bestimmte Aspekte auch zentral stattfinden, also eine Personalabteilung zum Beispiel, wo alles Rechtliche, Vertragliche erledigt wird. Das haben wir jetzt nicht eigens im Management-Team und das ist bei anderen Orchestern dann auch anders. Aber ja, das ist so in etwa die Größe des Teams, 15 Personen. Das inkludiert die Orchesterwarte und den Inspizienten, die eigentlich immer vor Ort sind. Mhm. Also die sind natürlich naturgemäß ganz nah dran am Orchester.
Bis ein Konzert überhaupt mal losgeht, da haben schon viele, viele Menschen im Team Vorarbeit geleistet. Natürlich das Management und wir Musikerinnen und Musiker auch, der Dirigent natürlich auch, aber, und das kann man schnell echt mal übersehen, auch unsere Orchesterwarte und ihr Teamleiter, der Orchesterinspizient. Stühle, Notenpulte, Podeste, Notenmappen und der ganze Aufbau auf der Bühne, all das bereitet unser Team der Orchesterwarte vor. Und dann die riesigen, schweren Kisten mit Instrumenten. All das muss immer am richtigen Ort und zur richtigen Zeit da sein. In München bedeutet das auch ständig irgendwie auf Tour zu sein. Denn wir, das BRSO, spielen ja, wie ihr inzwischen wisst, nicht in einem festen Saal. Wir wechseln in der Stadt immer zwischen dem Herkulessaal in der Residenz und der Isarphilharmonie. Alles muss immer wieder hin und her transportiert werden. Und dabei darf natürlich gar nichts schiefgehen. Unsere Orchesterwarte haben also eine riesige Verantwortung für das reibungslos verlaufende Proben- und auch Konzertgeschehen. Große Instrumente, also Schlaginstrumente, Flügel, Harfe und auch die Kontrabässe, tragen sie ständig auf die Bühne und wieder zurück in den Backstage-Bereich oder auch dann in die LKWs. Wir haben echt großes Glück mit unserem Team der Orchesterwarte. Sie sind super nett, hilfsbereit, kraftvoll, denn Muckis brauchen sie wirklich. Und große oder kleine Probleme, all das kriegen sie gelöst. Mir haben sie auch schon geholfen, wenn ich mal wieder meine Brille auf der Bühne vergessen habe oder so wie neulich meinen Hausschlüssel in der Kantine liegen gelassen habe. Ihr seht, sie sind richtige Multitalente und einfach unentbehrlich, unsere Jungs.
Und dann die Bereiche, die für ein Orchester im Jahr 2024 auch selbstverständlich sind. Klar, künstlerische Planung, ein Produktionsteam, an anderen Orten würde das künstlerisches Betriebsbüro heißen, ein Education-Team, das Team von BRSO und du, eine Person, die sich um Öffentlichkeitsarbeit und Presse kümmert und vor allem ganz wichtig, das sogenannte Orchesterbüro, auch da gibt es manchmal Verwechslungen, das Orchestermanagement ist so ein Überbegriff und das Orchesterbüro ist genau, wiederum ein Teil des Managements, wo man sich um Einteilungen kümmert, wo Musikerinnen und Musiker sich hinwenden können und sollen, wenn sie in Elternzeit gehen müssen oder aus sonstigen Gründen eine Auszeit nehmen müssen oder krank sind. Und da wird dann sozusagen das direkte orchesterbezogene Personalmanagement auch gemacht.
Und da werden auch die Reisen geplant, ne? Alles in diesem großen, also zu kleinen Team, aber da muss eine Menge passieren. Du hast gerade schon so vieles aufgezählt. Jetzt frage ich mich nur, das bearbeiten so die verschiedenen Leute im Team und was landet dann final nochmal auf deinem Schreibtisch? Also zum Beispiel die Reisen, ja? Ich meine, da haben wir Menschen, die das machen und unglaublich viel Zeit da investieren. Musst du am Schluss trotzdem über alles nochmal drüber schauen und sagen, passt, richtig? Musst du das bei allen anderen Gebieten auch machen?
Nein, also ich bin letztendlich der in dieser Abteilung zeichnungsberechtigt ist, also vor allem wenn es um finanzielle Dinge geht. Alles, was jetzt eine gewisse finanzielle Relevanz hat, landet in irgendeiner Form auf meinem Schreibtisch oder auf meinem Bildschirm und da muss ich dann halt die Rechnungen und Geldflüsse freigeben. Aber letztendlich bei mir liegt die gesamte Verantwortung. Das ist sozusagen mein Teil der Teamarbeit. Ich sehe das auch jetzt eigentlich weniger hierarchisch als im Sinne von, ja, ich habe halt die Aufgabe, einen Gesamtüberblick zu haben und gewisse Richtungen vorzugeben oder gemeinsam zu definieren oder am Ende, wenn wir uns nicht einig sind, halt dann doch auch eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Lasst uns das so machen. Also ja, es läuft vieles am Ende bei mir auch zusammen, aber ganz sicher nicht alles und jedes kleine Detail, das würde ich auch zeitlich gar nicht schaffen. Gleichzeitig sehe ich meine Aufgabe auch noch, den Chefdirigenten haben wir schon erwähnt, auch da gibt es Interessen, auch von Seiten eines Chefdirigenten gibt es Erwartungshaltungen einem Orchestermanagement gegenüber. Naja, und dann für mich ganz, ganz wichtig ist natürlich auch das Publikum. Also wir arbeiten ja jetzt nicht irgendwie in einem abgeschlossenen Raum im Sinne von, wir machen jetzt alle, was uns da irgendwie Spaß macht und was wir meinen, gut zu machen, sondern da gibt es die Öffentlichkeit da draußen, die uns erstens finanziert, entweder über Beitragsgelder oder über die Eintrittsgelder für Konzerttickets. Und deren Interessen und Bedürfnisse müssen genauso berücksichtigt werden.
Nico, vielleicht ein schöner Teil deines Berufes, wobei ich glaube, vieles von dem, was du gerade beschrieben hast, macht dir trotz aller Belastung doch auch Freude, ist aber auch das Reisen. Denn du kommst mit, wenn das BSO auf Tournee geht. Was machst du da eigentlich?
Reisen sind natürlich was Besonderes in jeder Hinsicht fürs Orchester. Eine Reisesituation heißt andere Orte, heißt andere Seele, heißt auch ein anderes Zusammensein. Da ist man gemeinsam im Hotel untergebracht, da hat man dieselben Reisepläne, sitzt im selben Zug, sitzt gegebenenfalls im selben Flugzeug, im selben Bus.
Da bist du dann wirklich mal nah dran. Ne? Vielleicht reicht es einem dann auch nach der Tournee.
Da sind wir ja alle noch viel näher aneinander dran. Und ich glaube, dass das für ein Orchester, für ein Ensemblegefühl, für die Identität auch was wahnsinnig Wichtiges ist. Abgesehen davon, dass man sich im anderen Publikum präsentieren kann. Also Reisen sind wichtig, aber um jetzt sozusagen den Fokus nicht vom Management oder von dem, was ich auf einer Reise mache, wegzulenken. Es geht darum, mit Konzertveranstaltern irgendwie die idealen Voraussetzungen für ein Gastspiel zu schaffen. Das findet in der Vorbereitung von Projekten statt. Und dann vor Ort muss es natürlich sozusagen gemeinsam vollendet werden. Da hat man als Manager natürlich irgendwie auch den Partnern gegenüber eine repräsentative Funktion. Für mich ist es wahnsinnig spannend, dabei zu sein, ein eben nicht heimisches, gewohntes Publikum zu erleben und auch zu sehen, wie reagiert das auf mein Orchester in dem Fall dann aus meiner ganz persönlichen Wahrnehmung. Das ist wahnsinnig spannend, da freut man sich. Ja, und darüber hinaus muss man halt so eine Gruppe von bis zu 120, 130 Personen, wenn es wirklich ein groß besetztes Repertoire ist, das wir auf Reisen nehmen. Es muss man auch zusammenhalten. Da komme ich auf meine ursprüngliche Definition zurück. Es müssen halt dann wirklich alle am selben Ort, zur selben Zeit sein.
Da gab es bestimmt schon Pannen, oder?
Es kann Pannen geben, ja. Es gibt vergessene Reisepässe in Flugzeugen, die dann schon wieder abgeflogen sind und jemand steht irgendwie bei der Passkontrolle und kommt nicht rein und drei Stunden später beginnt die Anspielprobe oder schon das Konzert.
Aber da musst du hoffentlich nicht ran. Da sagst du doch, da muss man delegieren können, finde ich. Da muss man sagen, das machen sie jetzt aus dem Management-Team. Oder musst du manchmal echt selber
also,
ran?
Wir haben ein wirklich tolles Team, gerade was die Betreuung der Reisen betrifft. Aber naja, es gibt schon Situationen, da muss man dann in Details auch ran. Also gerade so ein vergessener Reisepass, irgendwie, da hat es dann vielleicht manchmal schon mehr Gewicht, wenn ich jetzt als Manager an einer gewissen Stelle bei einer Behörde anrufe. Also das sind so Dinge, die da alle passieren und am Abend sitzen wir dann ihr in schwarzem Kleid und Frack auf der Bühne und wir in nicht ganz so schwarzer, aber auch eleganter, repräsentativer Kleidung im Saal und müssen das top-professionelle Gesicht abgeben.
Aber Nico, auf Tournee passieren doch immer skurrile Sachen. Ist dir da nicht irgendwas Besonderes mal passiert?
Wahrscheinlich könnten mir viele Dinge einfallen, wenn ich wirklich quasi mit Kalender und Namen und so weiter in meinem Gedächtnis nachprüfe. Aber mir fällt eine Sache ein, nur weil wir vorher auch gesprochen haben über vergessene Reisepässe. Also ich selbst bin einmal schuldig geworden, was vergessen zu haben, was jetzt nicht so wichtig ist wie ein Reisepass, aber schon auch wichtig ist, wenn man gewisse repräsentative Pflichten hat und im Anzug irgendwie bei den Gastkonzerten auftritt. Ich habe einfach meinen schwarzen Gürtel zu Hause gelassen. Und das war auf einer Reise, die wir 2014, glaube ich, war das mit Gustavo Dudamel unternommen haben, durch Portugal und Spanien. und bin da am Konzertabend selber draufgekommen und mich wurmen solche Dinge wahnsinnig irgendwie. Wie kann, jetzt habe ich einen Anzug und Anzughose und einen Gürtel, das schadet nichts gleich, das ist ja furchtbar. Und habe mein Leid im Künstlerzimmer dem Gustavo Dudamel geschildert und der hat dann einfach gesagt, ja nimm meinen Gürtel, ich brauche ihn jetzt eh nicht, weil ich ziehe mir gerade den Frack an. Und dann war es tatsächlich so, dass ich eine ganze Tournee lang, eine Woche bei jedem Konzert 2 Stunden lang den Gürtel von Gustavo Dudamel getragen habe. Das wussten nur wir beide und wir hatten, obwohl wir durchaus unterschiedlichen Körperbau haben, sozusagen doch dieselbe Gürtellänge gebraucht. Das jetzt noch der Fall ist, ich fürchte, mir würde wahrscheinlich jetzt nicht mehr passen. Wir sprechen noch heute drüber, also wann immer wir uns begegnen, irgendwie bietet er mir seinen Gürtel an und ich sage ihm aber dann gleich, nee, heute habe ich ihn schon dabei.
Super. Ja, Nico, du hast so viele verschiedene Dinge zu tun. Gibt es trotzdem so etwas wie einen klassischen, routinierten Arbeitstag für dich?
Aus dem Zögern bei dieser Antwort ist wahrscheinlich schon abzulesen, dass das eher ein Nein ist. Ich muss zugeben, dass schon viele Tage davon geprägt sind, dass irgendwelche unerwarteten Dinge einen vorgefassten Plan dann über den Haufen werfen. Was jetzt die Örtlichkeiten betrifft, es gibt Tage, da findet die Pendelei zwischen Konzertsaal und Büro statt. Es gibt Tage, wo man vielleicht, wenn das Orchester auch mal einen dienstfreien Tag hat, wo man mehrere Stunden zusammenhängend im Büro verbringen kann. Aber inhaltlich passieren halt dann immer irgendwie auch unerwartete Dinge.
Also nicht so morgens erstmal Stapel Pressearbeit, dann kommt, okay, die aktuellsten orchesterinternen Probleme. Jetzt kommt, das muss ich alles überprüfen, ob wir das Geld für die und diese Projekte haben. Nichts, oder? Mal so.
Also irgendwie ist das Kunst- und Kulturmanagement insgesamt, das weiß ich auch von KollegInnen bei anderen Organisationen, bei anderen Orchestern, irgendwie ist unsere Arbeit immer geprägt von Last-Minute-Momenten. Ich habe noch nicht ganz herausgefunden, warum das eigentlich so ist.
Meine auch, ich kenne das.
Vielleicht, also es gibt individuelle Arbeitsweisen, die dazu beitragen, das stimmt schon. Und ich bin auch jemand, der unter Druck bessere Resultate abliefern kann, um es mal positiv zu formulieren. Aber ich glaube, das ist nicht nur eine individuelle Sache, sondern ja, das hängt mit der Komplexität, mit der Kleinteiligkeit von Dingen zusammen. Das hängt vielleicht auch mit einer Tradition zusammen, dass dann vieles halt im letzten Moment doch noch funktioniert und irgendwie unterbewusst verlassen sich viele Menschen drauf. Und das macht Tage wirklich schwer vorhersehbar. Ja, zum Beispiel ein Aspekt, den ich noch vorher noch gar nicht erwähnt habe, also ein wichtiger Teil jetzt auch des Orchestermanagements besteht auch darin, wie präsentiert sich das Orchester abseits des Live-Spielens auf der Bühne und allem, was da organisatorisch dazugehört. Es gibt Drucksorten, es gibt 3-Monats-Programme, unsere Quarterlies, es gibt Programmhefte, es gibt eine Website, es gibt Social-Media-Kanäle, die bespielt werden müssen und natürlich bildet sich da überall sozusagen auch die Komplexität unseres Betriebs ab und das führt dazu, dass an all diesen Stellen dann auch mal kurzfristig, und wie machen wir das jetzt? Klar. Und wie gehen wir jetzt damit um? Und oftmals braucht es dann auch sofortige Zuwendung.
Jetzt hast du ja schon auch nicht nur auf Tournee beschrieben, dass du da natürlich mit Veranstaltern sehr nah bist, sondern natürlich bist du es auch mit den Dirigentinnen und Dirigenten. Du musst immer Hallo sagen und sie sollen sich gut fühlen und ihr plant auch zusammen. Wie gut kennst du denn wirklich so die Gastdirigentinnen und Dirigenten, die ganz regelmäßig bei uns sind? Gibt es da wirklich auch so freundschaftliche Verhältnisse dabei?
Ja, also das verbindende Element ist die Musikliebe und da setzt man jetzt mit jemandem, der hierher kommt und dirigiert natürlich auch an. Wir wollen ja gemeinsam über das sprechen, was uns eben persönlich auch so bewegt und daher lässt sich das Persönliche dann eigentlich gar nicht vermeiden. Das kommt dann ganz automatisch, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie auf Geburtstagspartys regelmäßig eingeladen werde oder so.
Du musst nicht schon wieder ein Schokoladendöschen vergessen zu schicken für Daniel Harding oder so. Das so weit geht's nicht. Aber es ist doch dann auch wirklich eine freundschaftliche Freude, wenn man sich immer wieder sieht. So klingt das jetzt. Und wenn man auch mal abends essen geht, denn das macht ihr auch.
Ja, das gehört auch dazu. Das ist dann doch auch irgendwie der schöne Beschluss einer Woche oder eines Konzertabends. Auch da, das hat natürlich genauso auch professionelle Aspekte. Also da geht es um das Nachbesprechen. Da geht es oftmals auch darum, was macht man denn beim nächsten Mal. Programme lassen sich oftmals besser besprechen, wenn man in einer entspannten Situation ist und vielleicht irgendwie auch ein Happen isst dabei und ein Glas Wein trinkt. Das gehört dazu. Und gleichzeitig muss man darauf achten, dass sozusagen auch diese Grenzen nicht zu sehr verschwimmen. Also,
ist das schon mal so ausgeufert bei den Abendessen? Gab es da schon mal so sehr lustige Abende?
In welcher Form ausgeufert?
Naja, dass es zu fröhlich wurde. Also ich meine, ich war ja, muss ich euch ja auch unbedingt erzählen, ich war auch mal im Vorstand kurze Zeit. Wir haben auch so ein paar Abendessen gehabt. Ich weiß noch, einmal waren wir mit Muti weg, Ricardo Muti. Also ich werde es wirklich nie vergessen. Also ich finde, das sind schon, also für mich jetzt so ganz bleibende Erinnerungen, weil er einfach die ganze Tafel unterhalten hat, wie so ein Orchester. Er hatte alle im Blick und wenn irgendwo so ein bisschen maue Stimmung war, da hat er wieder ein Witzchen nach links und rechts. Ich fand das gigantisch, aber man hat auch gemerkt, er braucht das auch und er kommt dann auch gerne wieder, wenn er solche schönen Abende hat.
Absolut. Oder? Das sind halt Menschen, die letztendlich auch in ihrem Job diese Empfänglichkeit für ganz viele Signale im wahrsten Sinne des Wortes aus allen Richtungen. Also ein Dirigent steht sozusagen in der Mitte eines Orchesters, das im Halbkreis um ihn aufgesetzt ist oder um sie. Und ich glaube, ein wesentlicher Teil der Arbeit besteht ja jetzt nicht nur darin, ein Stück zu interpretieren und die besten Spielanleitungen zu geben, sondern auch wahrzunehmen, was kommt da aus dem Orchester, musikalisch, aber auch menschlich. Mhm. Und ich glaube sozusagen, die Antennen von diesen Menschen, die da besonders gut darin sind, die sind unglaublich stark und gut und empfindlich ausgeprägt. Und das merkt man in sozialen Momenten natürlich auch. Aber dieses Luft rauslassen, Dampf ablassen, letztendlich stehen wir ja alle, also ihr auf der Bühne ganz besonders, auch unter Druck. Also es geht ja um Qualität, es geht um Leistung. Ein Dirigent, eine Dirigentin steht eine Woche lang während der Proben vor 60, 80, 100 Personen unter permanenter Beobachtung.
Ja, und dann muss das mal raus.
Und dann kommt noch das Publikum beim Konzert dazu. Mhm. Und also ich verstehe da total, dass der erste Schluck Bier nach dem Konzert oder eben dann auch in entspannter Atmosphäre essen zu gehen und die Woche und die Erlebnisse zu reflektieren, das ist unglaublich wichtig. Also ja, das ist daher auch ein Teil des Jobs.
Und auch schön, dass du das wirklich mitbekommst, weil ich bin sicher, da könntest du schon Bücher drüber schreiben, was du da alles, nee, wirklich, weil man diese persönlichen Seiten erleben wir nicht, im Publikum schon gar nicht leider, da ist die Distanz groß, im Orchester manchmal, aber ganz besonders ist es eben, du hast schon sehr schön beschrieben, dass du mit Sir Simon einfach schon über Jahre ein engeres Verhältnis hast, dass ihr euch gut kennt und wir haben ja natürlich auch nicht nur einfache Zeiten mit Maris Jan sonst gehabt, unserem Chefdirigenten vor Simon Rattle. Er war 16 Jahre beim BSO-Chefdirigent und die letzten Jahre hatte er oft auch mit schwerer Krankheit zu kämpfen. Was ist das für ein Stichwort? Was gehen da bei dir für Bilder auf, Nico? Weil da gab es ganz oft Absagen. Plötzlich, nein, er kann doch nicht, er ist krank. Kommt er am Abend auf die Bühne? Wie war das als Manager in dieser Zeit?
Also zunächst mal kommen bei der Erinnerung an Maris Jan zu uns nicht nur in Bezug auf diese von dir geschilderte Zeit, aber insgesamt kommen natürlich wahnsinnig viele Emotionen hoch, weil wir so eng, wir alle, aber wir im Management und ich persönlich auch natürlich sehr nah an ihm dran waren und sehr viel Seiten von ihm kennengelernt haben und die allermeisten von denen waren von unglaublicher Care, würde man auf Englisch sagen. Also der hat sich einfach um sein Orchester und um die Menschen, mit denen er da gearbeitet hat, gekümmert und hat an sie gedacht. Gleichzeitig aber, wie es auch in der Natur der Sache liegt, ein Mensch sozusagen, der sehr bei sich sein musste und sehr, sehr hohe Ansprüche auch an sich selbst gestellt hat, sich sehr selbst unter Druck gesetzt hat, immer abzuliefern. Ja, und das gepaart sozusagen mit seiner Herzlichkeit und seinem Humor und seinem Lachen, da gibt's ganz viele Momente. Also da merkt man schon, wenn ich da irgendwie davon erzähle, ich glaube, da sozusagen werden wir beide irgendwie tendenziell emotional. Eben weil er so war, wie er war, war dann letztendlich diese schwierige Zeit, wo ihm die Gesundheit mehr und mehr verloren gegangen ist. Das war vor allem für uns schwierig zu beobachten, wie schwierig es für ihn ist. Also so würde ich das eigentlich ganz gern beschreiben. Sich, glaube ich, wirklich schwer getan, Schwächen zu zeigen, und zwar nicht so sehr, weil er jetzt irgendwie eitel war, sondern weil er es als seinen Job und seine Verantwortung betrachtet hat, zu funktionieren, dem Orchester gegenüber, dem Publikum gegenüber, auch dem Management gegenüber. Und das hat halt dann einfach nicht mehr so funktioniert, was völlig normal ist, wenn jemand gesundheitlich angeschlagen ist. Und da hat er am allermeisten drunter darunter gelitten. Für uns war die Herausforderung, das auf eine menschliche Art und Weise zu begleiten, ihn so sehr zu unterstützen, wie es nur irgendwie möglich ist. Und da waren schon Grenzmomente dabei, natürlich. Also es gab Momente, da wusste ich sozusagen mehr über seinen Zustand, als jetzt das Orchester in seinem Interesse wissen konnte und sollte, was nicht leicht ist zu handeln und natürlich auch einem Publikum gegenüber. Also
das heißt, du wusstest manchmal gar nicht, wird der das Konzert heute irgendwie schaffen? Also so stelle ich mir das jetzt vor, nachdem was du gesagt hast. Du wusstest vielleicht, es war noch viel schlimmer an dem Tag, als wir das jetzt in der Probe mitbekommen haben. Da sitzt man nicht so entspannt im Konzert als Manager, denke ich mir.
Ich muss sagen, dass diese Selbstdisziplin, die hat sich eigentlich wirklich fast bis zum letzten Moment bei ihm gezeigt. Es war jetzt nicht so, dass ich tatsächlich das Gefühl hatte bei bestimmten, also ganz am Schluss dann schon, es gab dieses legendäre letzte Konzert in der Carnegie Hall, wo es ihm in der Pause schlecht ging und die Pause sehr lang war und dann
der Arzt dann kam,
er in der Pause ärztliche Betreuung hatte und ja, durchaus auch den Ratschlag bekommen hat, gehen Sie jetzt nicht mehr auf die Bühne, und ich konnte diesen Ratschlag damals gut nachvollziehen. Aber davor, als es ihm insgesamt schon nicht gut ging, hatte ich trotzdem selten das Gefühl, dass er jetzt womöglich nicht drüber kommen würde. Da war diese Selbstdisziplin und auch diese Überzeugtheit von seiner dann doch noch vorhandenen Kraft, emotionalen Kraft, die dann auch irgendwie sich quasi körperlich manifestiert hat. Da habe ich ein Vertrauen, das er selber darin hatte, das habe ich dann schon auch übernehmen können. Also es war jetzt nicht so, dass man bei jeder Probe oder bei einem Konzert Angst hatte, um Gottes Willen, der kippt uns jetzt gleich um. Aber es war halt insgesamt eine Entwicklung, die für uns schwierig war und traurig war zu sehen. Er hat da wirklich gekämpft.
Aber das wollen wir hier ganz klar sagen, wir hatten auch unglaublich viele lustige, schöne, vitalste Momente mit Maris Jansons. Und absurderweise hatten wir beides an einem Tag oder an zwei Tagen, wir beide auch zusammen, Nico, als wir nämlich nach St. Petersburg gereist sind, wo Maris Jansons dann schon verstorben war. Und natürlich ist das Management zur Trauerfeier gefahren, auch der Intendant Ulrich Wilhelm damals noch, des Bayerischen Rundfunks, und ein paar Musikerinnen und Musiker. Und ich hatte das große Glück, dabei sein zu dürfen, weil wir auch musikalisch in einer kleinen Formation von Maris Jansons Abschied nehmen wollten. Ich muss sagen, das war hoch emotional und man denkt, es war unfassbar traurig. Aber ich muss sagen, ich hatte einen der lustigsten Abende. Dort, erinnerst du dich noch? Das war nämlich der Vorabend vor der Trauerfeier, wo wir uns eine Geschichte nach der anderen über Jansons erzählt haben. Oh, ist jetzt auch schon wieder 5 Jahre fast her. Ja. Das sind aber tolle Momente. Oder er ist eigentlich schon verstorben, aber wir haben uns so amüsiert.
Ich erinnere mich natürlich sehr, sehr gut an diese Reise, und ich habe sie auch in positiver, oder was heißt positiver, klingt fast banal, in einer Erinnerung, die voll ist irgendwie und eine Bandbreite von Emotionen in sich trägt. Ich würde sagen, dieser Abend, über den du sprichst, nämlich eben der Vorabend der eigentlichen Trauerzeremonie in der Philharmonie, das war sozusagen letztendlich eine Trauerfeier, wie man sie sich nicht besser vorstellen kann. Eine Feier. Es ist ja oftmals so, dass Beerdigungen oder Trauerfeierlichkeiten eben von so einem feierlichen Element im Sinne von, im Sinne des Verstorbenen sich gemeinsam erinnern, gemeinsam zu sein und es in sozusagen dieses Gefühl, der ist da jetzt gerade irgendwie bei uns und mit uns. Also ich möchte da jetzt nicht irgendwie absacken in irgendwelche pathetischen Darstellungen, aber das war an dem Abend, und ich glaube, vieles von dem, was da stattgefunden hat an Austausch, an Erinnerungen, an humorvollen Momenten, das hätte ihm wahnsinnig gut gefallen. Und in gewisser Weise hatte ich das Gefühl, er war auch dabei. Und dann am nächsten Tag war diese Trauerzeremonie, die natürlich sehr, sehr bewegend war, in einer wirklich randvollen Philharmonie. Da hatte man wirklich das Gefühl, eine ganz ganze Stadt oder jedenfalls die Musikszene einer Stadt nimmt von einem geliebten Mann Abschied, und ich hatte damals riesige Bewunderung auch für euch, weil ihr saßt ja auf der Bühne direkt vor dem offen aufgebahrten Maris Jansons nach russischer Tradition, und ihr habt da wahnsinnig bewegend gespielt, und das waren unvergessliche Momente.
Ja, wir hatten uns vorher was abgemacht, weil wir den langsamen Satz aus dem Schubert-Quintett gespielt haben, Streichquintett. Wir haben gesagt, es darf alles passieren, jeder darf zittern und es ist egal, weil die Hauptsache ist, dass wir da sind und die Geste in dem Fall ist, dass wir da sind, ja. Weil es war nicht abzusehen. Dieses Stück ist prädestiniert, dass jede emotionale Regung sofort in den Bogenarm geht und dass man nicht mehr spielen kann eigentlich, ja. Und wir hatten abgemacht, wir gehen da durch, egal wie. Genau. Und das war eigentlich auch schön. Und dann ging's, weil wir so ein Team waren. Und ja, er war da. Also es war extrem bewegend. Ja.
Aber wenn du von gemeinsamen Erlebnissen mit Jansons sprichst, ja. Dann muss ich jetzt an der Stelle auch an einen Abend voller Lebensfreude denken, der gar nicht so lang davor stattgefunden hat, nämlich im Januar 2018 zum 75. von Maris Jansons, der auch für uns beide ein spannender Abend war. Du erinnerst dich?
Ja, da haben wir doch eine Überraschungsfeier für Jansons gemacht und er war so schlecht gelaunt, weil wir in den Geburtstag reingefeiert haben. Elbphilharmonie, wir haben da uns im kleinen Rahmen eingemietet noch und er war so schlecht gelaunt. Ich habe ihnen gesagt, ich mag nicht den Geburtstag reinfeiern. Das war super, aber dann war der Abend doch ganz lustig.
Oh, ich glaube, er hat ihm schon ganz gut gefallen. Es war in der Elbphilharmonie in Hamburg, genau. und wir haben ihn damals überrascht mit einer kleinen Feier, wo auch das Orchester aufgespielt hat und ein paar Erinnerungen irgendwie auf die Leinwand geworfen wurden. Und da habe ich sozusagen sein ausgelassenes, glückliches Lachen irgendwie auch wirklich noch in Erinnerung. Und wir beide durften damals durch den Abend führen und waren beide ob der außergewöhnlichen Situation auch durchaus, glaube ich, nervös.
Total.
Aber es war schön,
dass er dann wirklich gelacht hat und seine Frau auch. Also wie gesagt, am Anfang war er nicht begeistert, aber dann war das ein richtig schöner Abend. Ja, Hauptsache wir haben auch das hier wirklich erwähnt, weil diese ganzen Krankheitssachen, die haben natürlich am Schluss großes Gewicht gehabt in unserer Wahrnehmung, aber es gab genauso diese anderen Zeiten natürlich. Hm. Wenn wir heute darüber sprechen, was ein Orchestermanager alles macht, dann ist ganz wichtig zu erwähnen, dass wir haben gerade über zwei Chefdirigenten schon gesprochen, Maris Jansons und Sir Simon Rattle, dass du da bestimmt auch dran beteiligt bist. Denn den Vertrag, denke ich mal, den hat Sam Rattle in deinem Büro unterschrieben und Maris Jansons. Gut, das war vor deiner Zeit. Aber ansonsten, außer dieser Unterschrift und dem Vertrag, was ist deine Rolle, wenn das BRSO einen neuen Chefdirigenten sucht?
Also so oft habe ich das nicht erlebt. In Wirklichkeit hat es einmal stattgefunden, weil als ich begonnen habe bei dem Orchester, war ja Jansons schon da und schon seit einiger Zeit da. Insofern hatte ich jetzt dieses Erlebnis des Engagements eines neuen Chefdirigenten das erste und bisher einzige Mal. Und das war eine sehr schöne Erfahrung, weil das Ergebnis ein sehr, sehr erfreuliches ist und wir natürlich alle, und nebenbei gesagt Jansons auch, das weiß ich, weil ich wir ja wissen, dass sich Maris Jansons Simon Rattle als seinen Nachfolger gewünscht hat, zu einem Ergebnis gefunden haben, das wir alle toll finden. Ja, war eine spannende und tolle Erfahrung, ist alles gut gelaufen. Es gab spannende Momente, die ich kenne, die man jetzt gar nicht im Detail so beschreiben kann, aber ging natürlich darum, Simon das Signal zu geben, dass er hier herzlich willkommen wäre. Er war damals aber noch nicht gar so lange Chefdirigent beim London Symphony Orchestra und ist ja auch aus einer Überzeugung nach England, also in seine Heimat zurückgegangen, nachdem er lange Jahre in Berlin Chefdirigent war. Und daher musste man da irgendwie auch sensibel auf die Sache zugehen. Und das war ein Abtasten und ihm dann doch, ohne anbiederisch irgendwie zu sein, Chancen, Möglichkeiten, Perspektiven zu geben, vor allem aber einfach auch diesen ganz dringlichen Wunsch des Orchesters, dass er doch Chefdirigent werden möge, zu übermitteln.
Das ist, glaube ich, was Wichtiges, denn wir haben ja wirklich das Glück, als Orchester da auch unsere Meinung kundtun zu dürfen. Das heißt, du warst auch der Überbringer natürlich unserer Überzeugung und unserer Wahl. Ist das richtig? Absolut. Ne? Also hättest du rein theoretisch die Möglichkeit gehabt zu sagen, nein, wir machen es jetzt anders. Wäre vielleicht schön blöd, weil es natürlich nicht so viel Freude ausgelöst hätte, aber es ist schon eine Kooperation eigentlich mit dem Orchester. Ne?
Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, und das gilt für andere Orchester auch, aber ich glaube, dass es ab einer gewissen Klasse, ab einer gewissen Liga von Orchester und eben einem Niveau von Orchester vollkommen absurd wäre, wenn jetzt bei der Wahl eines zukünftigen Chefs oder einer Chefdirigentin jetzt nicht die Stimme des Orchesters die zentrale Rolle spielt. Also in der Theorie hätte der Intendant des Bayerischen Rundfunks von mir in eine gewisse Richtung beeinflusst, eine Entscheidung treffen können. Das wäre formal und juristisch denkbar gewesen, aber natürlich inhaltlich vollkommen kontraproduktiv. Insofern, abgesehen davon, dass natürlich niemand von mir angefangen jetzt irgendetwas gesehen hat, was dagegen gesprochen hätte, jemanden wie Simon Rattle zu engagieren. Nein, die Liebe zwischen ihm und diesem Orchester, die ist schon lange Zeit offenbar gewesen und von beiden Seiten auch zum Ausdruck gebracht worden. Weniger öffentlich, aber sozusagen intern. Und insofern hatte ich schon das Gefühl, das war ein Prozess, wo man zwei Königskinder zueinander bringen musste und sollte.
Dann war es auch anscheinend nicht allzu schwierig, weil du warst so Vermittler, dann muss man sagen. Das ist dann deine Rolle gewesen und wirklich klar anzufragen natürlich auch.
Es war mehr eine Frage von zeitlichen Abläufen und, und entsprechender Kommunikation und, Timing, und nicht so sehr ein Überzeugen müssen von der positiven Seite.
Ja, aber ich glaube, es ist schon nochmal wichtig, euch Hörerinnen und Hörern auch zu erzählen. Das ist nämlich, obwohl wir natürlich uns alle sehr einig waren und sind mit Sir Simon Rattle, dass wir ihn lieben und unbedingt als Chef haben wollten, war das trotzdem ein Gesprächsprozess auch. Also wir haben immer wieder uns im Orchester auch beraten, wen gäbe es eventuell noch. Dann muss man ja auch sagen, man kann sich nicht jeden herbeiwünschen, wenn man weiß, die und die Person ist gerade unter Vertrag mit zwei Orchestern schon. Brauchen wir gar nicht erst fragen. Nicht, dass Simon Rattle eine Notlösung gewesen ist, alles andere als das. Aber das Timing, wie du sagst, muss ja auch stimmen. Es muss überhaupt was möglich sein. Und es war schon auch ein intensiver Auseinandersetzungsprozess. Und ich weiß es auch sehr zu schätzen, dass wir das machen können. Und dass ihr dann als Management und auch von der Intendanz, muss man sagen, da das Orchester wirklich total unterstützen.
Es hat da auf jeden Fall alles zusammengepasst. Weil es geht ja nicht nur darum, oder es ging im Jahr, wann haben wir drüber gesprochen? 2020 im Wesentlichen.
Ja.
Der Vertrag wurde übrigens nicht in meinem Büro unterzeichnet, sondern tatsächlich im Wohnzimmer der Familie Rattle. Und ich weiß noch ganz genau, war am 3. Januar 2021, wo der damalige Intendant Ulrich Wilhelm und ich gemeinsam hingefahren sind. Und das Besondere an der Geschichte, und ich hoffe, dass das jetzt juristisch verjährt ist, aber damals gab es gerade sehr strenge Corona-Regeln. 3. Januar 2021.
Ja.
Man durfte damals, glaube ich, nur Personen aus einem Haushalt zu Gast haben.
Ach,
nachdem
der Intendant
Ulrich
du.
Wilhelm und ich nicht in einem Haushalt gemeldet waren.
In einem Hochhaushaushalt doch.
Durfte ich da eigentlich nicht sein. Und daher tauche ich auch auf keinen Fotos auf, worauf ich auch nicht Wert gelegt hätte. Aber sehr wohl, und das ist wahrscheinlich der illegale Teil dieser Geschichte. Also erstens, ich war da und irgendjemand musste ja ein Foto machen. Also ich habe auf meinem Handy ein Foto gemacht. Und wenn man sich das offizielle Foto ganz genau ansieht, hinter Rattle und Wilhelm gibt's ein Bild hinter einer Glasscheibe und in diesem Glas könnte man wahrnehmen, dass da jemand ist, der nicht aussieht wie seine Frau oder seine Söhne, sondern
herrlich,
ein bisschen so aussieht wie ich. Und
Mensch, nicht, dass der Vertrag noch jetzt nach dieser Podcast-Folge für ungültig erklärt wird.
Ich hoffe, dass es dazu hier nicht kommt. Aber eben dieses Zusammen, das würde ich ganz gern noch sagen, weil Simon Rattle ist jetzt nicht einfach nur der sechste Chefdirigent dieses Orchesters, weil er irgendwie in seiner Interpretation mit seinen Repertoire-Schwerpunkten gut passt, sondern Simon Rattle repräsentiert so vieles als künstlerische Persönlichkeit, was auch dem Orchester so wichtig ist und in den letzten Jahren auch so wichtig geworden ist. Eine Wahl zu einem Chefdirigenten im Jahr 2019, 2020, wie auch immer, ist natürlich eine, die von anderen Dingen geprägt ist, als es 2003 oder noch mehr davor der Fall war. Was die Relevanz eines Orchesters in der Gesellschaft betrifft, was mediale Aspekte betrifft, Stichwort Wandel der Medienlandschaft, wir sind ein Rundfunkorchester, Musikvermittlung. Das Symphonieorchester hat in den letzten 15 Jahren seine Musikvermittlungsaktivitäten wirklich signifikant aufgebaut und zwar deswegen, weil es aus dem Orchester heraus die Überzeugung gibt, dass das wichtig und gut ist und dass das zur Arbeit eines Orchesters dazugehört. Aber auch, weil es einfach gesellschaftlich gefragt und notwendig ist. Und Simon Rattle passt in diese Strategie, in diese Überzeugung, was hat ein Orchester zu sein in unserer Zeit, natürlich perfekt rein. Mhm. Und also auch da haben sich ganz viele Dinge getroffen. Und ich glaube, dass er das auch so sieht.
Nico, jetzt lass uns mal ein Spiel spielen. Du weißt schon, hier ist das Tradition.
Ich hab's befürchtet.
Und es ist natürlich ein Spiel, was absolut zum Thema passt. Denn was muss ein Manager gut können? Er muss sich gut entscheiden können und meistens ziemlich schnell. Aha, es ist alles kein Drama, Nico. Heute geht es nicht um irgendwelche ausgefallenen Konzerte, obwohl, wer weiß. Schauen wir mal. Also, Situation Nummer 1. Ein Solist fällt 2 Stunden vor dem Konzert des BSO kurzfristig aus. Die einzigen 2 Optionen, die als Ersatz zur Auswahl stehen, sind ein singende Sägespieler und ein Panflötenvirtuose. Für wen entscheidest du dich?
Singender Sägespieler.
Wirklich? Warum?
Ich bin kein großer Panflötenfan, muss ich gestehen.
Super. Ich hoffe, das passiert bald, weil da hätte ich auch irgendwie Lust drauf. So. Singende Säge hatten wir noch gar nicht. Okay, Situation Nummer 2. Wie wir alle wissen, muss beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gerade ordentlich gespart werden. Du bekommst eine Vorgabe von der BR-Intendantin. Entweder musst du 3 Stellen im Orchester kürzen oder es gibt 3 Konzerte weniger in der nächsten Saison. Wie entscheidest du dich?
Beides keine Option.
Bretterst du ja einfach hin. Gibt's nicht. Das nehmen wir als Antwort. Situation Nummer 3. Das Orchester hat eine Eilauflage bekommen, ab morgen eine verpflichtende Maßnahme für den Klimaschutz einzuführen. Für welche Maßnahme entscheidest du dich? Entweder einen veganen Tag pro Woche für alle oder einmal pro Woche müssen alle Orchestermitglieder verpflichtend mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen.
Vegane Woche, veganer Tag.
Echt? Ich dachte, du als Radlfahrer wärst mir.
Ja, aber ich glaube, dass Menschen dazu zu verpflichten, Rad zu fahren, härter ist, als zu einem veganen Tag zu kommen.
Okay.
Weil veganes Essen kann großartig sein.
Ja, aber Fahrradfahren kann auch herrlich sein. Ja, aber die meisten fahren eh schon so viele mit dem Fahrrad. Ich glaube.
Absolut. Das ist auch meine Wahrnehmung. Also nach Konzerten wird kräftig auf die Räder gestiegen. Das sieht man immer.
Ja, total.
Im Hof.
Parkplätze sind immer voll.
Genau.
Radelständer, genau. Letzte Situation. Fachkräftemangel auf Orchestertour. Du musst aushelfen. Wo springst du lieber ein? Als Orchesterwart oder als Tourbuschauffeur? Nico, jetzt bin ich gespannt.
Ich glaube, Tourbuschauffeur, und das liegt in erster Linie daran, dass ich für die Arbeit der Orchesterwarte und vor allem das Fachwissen, das man dafür braucht, viel zu großen Respekt habe. Ich möchte jetzt keinem Buschauffeur sozusagen seine Fachkenntnis absprechen, aber Orchesterwarte aus meiner Sicht gehören zu den am meisten unterschätzten Jobs. Das sind absolute Top-Fachkräfte mit Spezialwissen, das wahnsinnig breit gefächert ist. Und da glaube ich, wäre der Weg für mich, trotz der Tatsache, dass ich mit diesen Menschen eng zusammenarbeite, noch weiter als einen Bus zu chauffieren.
Oh, ich hoffe, das passiert auch mal. Ich würde dich gerne mal als Busfahrer auf Tour erleben. Das fände ich ganz schön witzig. Super entschieden, sehr schnell, Nico. Ja, ich merke, du hast Entscheidungsroutine. Ja, als Orchestermanager, es hat immer schon wieder auch so ein bisschen zwischendrin angeklungen, hast du natürlich auch politische Aufgaben. Stichwort Konzerthaus ist vielleicht so das gewaltigste Thema, was auch die größte Außenwirkung im Moment so hat. Was musst du da alles machen?
Also das Thema Konzerthaus hat natürlich in meinem Joballtag eine große Rolle gespielt in den letzten Jahren, sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Also manchmal auch so, dass ich durchaus für mich selber eingestehen musste, dass bestimmte Dinge, die wichtig wären im eigentlichen Job, dann zu kurz gekommen sind für meinen eigenen Geschmack und vielleicht auch merkbar für andere in meinem Umfeld. Das möchte ich gar nicht in Abrede stellen, aber am Ende ist auch das eine Frage der Abwägung und 24 Stunden sind unverhandelbar, also die Länge eines Tages. Aber der Grund, warum ich mich dann oftmals dazu entschlossen habe, mich diesem Thema zu widmen und wie ich das gemacht habe, können wir gleich nochmal sprechen drüber, hast du ja gefragt. Es stecken halt da so viele Lösungen drin, wenn ich es mal so formulieren darf, für die es wert ist, zu kämpfen und Zeit zu investieren. Also alles in allem glaube ich, dass es wichtiger war, sich dem Thema zuzuwenden, auch wenn wir nicht unmittelbar vor der Eröffnung eines Konzerthauses stehen, wie wir wissen.
Seit unserer Gründung 1949 haben wir, das BSO, kein richtiges Zuhause. In unserer Heimatstadt München spielen wir mal hier, mal dort, doch kein Saal hat eine optimale Akustik und die richtigen Arbeitsbedingungen für ein Orchester wie das BSO. Unser ehemaliger Chefdirigent Maris Jansons hat sich sehr für ein neues Konzerthaus in München eingesetzt. Das war wirklich sein Herzensprojekt. 2016 wurde dann tatsächlich beschlossen, ein Konzerthaus im Werksviertel, also direkt am Münchner Ostbahnhof, zu bauen. Hier steht auch unser Orchestercontainer, in dem wir den Podcast aufnehmen. Doch seit dem Beschluss ging es ständig hin und her in Sachen Konzerthaus. Der bayerische Ministerpräsident hat dem Projekt zwischenzeitlich eine viel zitierte Denkpause verordnet. Dann war erstmal eben Pause in Sachen Konzerthaus für München. Doch dann, Ende 2023, hat die bayerische Regierung nach der letzten Wahl in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten, CSU und Freie Wähler bekennen sich dazu, einen Konzertsaal für München zu errichten. Einschränkung, Zitat, mit Blick auf die sich abzeichnenden Kosten werden wir die Planungen überarbeiten und redimensionieren. Zitat Ende. Es bleibt also spannend, wie es weitergeht. Wir hoffen jedenfalls, dass durch eine Redimensionierung die ursprüngliche Idee nicht verloren geht, nämlich ein wirklich modernes Konzerthaus. Denn dieses Konzerthaus soll natürlich nicht nur für uns, für das BSO da sein, sondern ein immer offenes Haus voller Musik für alle in München, ganz Bayern und natürlich auch Besucher aus der ganzen Welt. Oder wie Sir Simon Rattle so schön gesagt hat, ein Konzerthaus im 21. Jahrhundert muss so viel mehr sein als ein Auditorium. Es muss ein Leuchtturm für Musik sein, der mit seinen räumlichen und digitalen Möglichkeiten weithin strahlt und inspiriert.
Und mein Wirkfeld in dieser Thematik und sozusagen was das politische Wirken aus meiner Position heraus betrifft, ich würde jetzt mal sagen, in der Öffentlichkeit ist es gar nicht so wahrnehmbar und das ist auch richtig so. Wir sind Teil einer großen Organisation und der Bayerische Rundfunk ist an sich sozusagen ein Politikum und eine Institution, die politische Relevanz hat. Und da gibt es natürlich auch Stimmen, die gewichtiger sind, ob das jetzt die Intendantin ist oder auch jemand aus dem Direktorenkreis. Aber ich sehe meine Arbeit da auf einer informellen Ebene. Es geht viel um das Übermitteln von Informationen an die verschiedenen Player in dieser Diskussion. Es geht darum zu erklären, warum ist es für ein Orchester wichtig, ein Zuhause zu haben, ein Konzerthaus zu haben, einen Konzertsaal zu haben. Es geht darum, das auch zu übersetzen an eine Öffentlichkeit, weil, wie soll ich sagen, nur das Bedürfnis, das nachvollziehbare Bedürfnis eines Orchesters, einen Saal zu haben, ist jetzt vielleicht noch nicht wirklich ausreichend, um politische Überzeugungsarbeit erfolgreich zu machen. Also es geht darum, dass man die Bedürfnisse, die da sind, auch verbindet mit den Möglichkeiten, nämlich für die Öffentlichkeit, für die Gesellschaft, die dadurch eröffnet würde. Also das geht Hand in Hand. Ja. Wenn ein Orchester und seine Mitglieder gute Arbeitsbedingungen haben, dann kann ihre Arbeit auch für die Gesellschaft um vieles relevanter werden.
Dann musstest kann man Dinge du denn machen. Wirklich da viel erklären? Ist es nicht dann so, dass da auch auf politischer Seite ganz auch natürlich Verständnis da ist? Und dass es dann vielleicht wieder an anderen Dingen hapert und wenn es am Schluss das Geld ist. Aber es ist da wirklich so viel Überzeugungsarbeit.
Naja, also an manchen Stellen schon. Also besonders dann, wenn es Richtung Entscheidungsträger geht. Wir leben in einer Zeit, wo viele Botschaften, viele Inhalte irgendwie auf Überschriften reduziert sind. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass Entscheidungsträger dafür natürlich auch immer abhängiger werden. Das heißt, du musst gut drüber kommen in einer Schlagzeile und das fördert jetzt nicht unbedingt, dass sich einem Thema tiefer annähern. Und ja, also vielleicht, wenn bestimmte Politikerinnen und Politiker auch den Alltag eines Orchesters auch aus der Sicht von einem regelmäßigen Konzertbesuch etwas besser im Blick hätten, dann würden sie vielleicht bestimmte Dinge berücksichtigen, die ihnen sonst nicht so auf den ersten Blick erscheinen. Also insofern, ja, ich glaube, da muss man immer wieder erklären und vermitteln. Und wie wir jetzt im Laufe unseres Gesprächs schon festgestellt haben, es gibt bestimmte Aspekte, die in einer Orchesterarbeit, in der Art und Weise, wie ein Orchester organisiert ist, was da alles bedacht werden muss, da hat man den Einblick nicht so. Also vermutlich würde Herr Söder mir auch die Frage stellen, was machen Sie denn eigentlich so? Ja, und das ist auch legitim, dass der das tut.
Wie oft hast du denn...
Tatsächlich hat er die Frage an mich noch nicht gestellt, aber könnte ohne weiteres sein. Und da kommen wir dann auf die Punkte, die relevant sind, wo ich dann natürlich die Botschaften versuche auch zu vermitteln oder die Inhalte zu vermitteln, die aus meiner Sicht relevant sind.
Bist du wirklich auch an Herrn Söder so dran? Wie oft hast du ihn so getroffen?
ich bin an Herrn Söder nicht so nahe dran und nicht so regelmäßig dran. Da ist der Kunstminister Blume schon eher der Ansprechpartner.
Also da gibt es dann klare Verhältnisse, dass man nicht einfach sagt, oh, ich möchte aber auch nochmal mit ihm sprechen. Nö. So toll es wäre, ne? Eigentlich wirklich von der Quelle einfach auch die entscheidenden Argumente nochmal zu hören.
Also
hast du ihn jemals getroffen? Also und ja, dann auch wirklich in Ruhe gesprochen?
In Ruhe gesprochen, das wäre zu viel gesagt, aber getroffen schon. Also jetzt, damit wir auch nicht hier naiv erscheinen, natürlich ist, ich glaube, es gibt gar nicht so viele Menschen, die jetzt zwar Erwartungshaltung an einen Ministerpräsidenten haben, aber die Gelegenheit haben, also sozusagen wirklich Ruhe persönlich mit ihm zu sprechen. Es ist Frage der Zeit und der Organisation und der sozusagen Pflichten, die man in dieser Position hat. Aber also was mich treibt natürlich und uns alle, und da setze ich jetzt wahrscheinlich meine Energie dran, ist, dass wir überzeugt davon sind, dass es sich lohnt, um dieses Projekt zu kämpfen, weil wir nicht nur die eigene Perspektive sehen, sondern weil wir auch tatsächlich sehen, was es gesellschaftlich bewirken kann, welches Gewicht es haben kann, welche Bedeutung es haben kann. Und deswegen ist der Wunsch, sich auch mit Entscheidungsträgern darüber näher auszutauschen und da ein möglichst klares Bild zu geben, einfach so groß auf unserer Seite. Vielleicht sind die Rückschlüsse oder die Schlüsse, die gezogen werden, dann andere, aber wenigstens mal die Möglichkeit haben, diese Aspekte zu beleuchten. Das wäre schön und mein Versuch ist halt, trotz dieser mangelnden direkten Gespräche möglichst viele Botschaften zu schicken. Also das betrachte ich als meine Aufgabe. Und gleichzeitig geht es aber auch in die andere Richtung darum, einem Orchester zu vermitteln, da gibt es viele Aspekte, da gibt es viele gesellschaftliche Aspekte, die man beachten muss. Das alleinige Fordern von besseren Arbeitsbedingungen, und ich glaube, dass es alles Recht dazu gibt und alle Gründe dazu gibt, damit wird man politisch vielleicht noch nicht wahnsinnig weit kommen. Also das muss dann begleitet werden von diesen anderen Aspekten.
Wie ist denn jetzt gerade dein Bauchgefühl? Kommt's oder kommt's nicht? Das neue Konzerthaus für München, für Bayern und hoffentlich nicht in der abgespeckten Version, sondern in einem mutigen Projekt, so wie es ursprünglich angedacht war und so wie es auch dann wirklich einschlagen würde. Was sagst du?
Ich bleibe da auf jeden Fall dran. Du hast mich jetzt nach einem Bauchgefühl gefragt. Mein Bauchgefühl im Zusammenhang mit dem Konzerthaus-Thema ist eines, das allen möglichen Schwankungen unterzogen war, schon seit Jahren, weil wir ja dieses Auf und Ab des Projekts erleben. Insofern würde ich aber das Bauchgefühl auch nicht überbewerten wollen. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass am Ende die Sinnhaftigkeit und die Relevanz von so einer Investition erkannt wird und gesehen wird. Und daher bleibe ich optimistisch. Wenn du mich jetzt nach einem Zeitplan fragst und nach einem wahrscheinlichen Eröffnungsdatum, dann wird es schwieriger. Es ist jedenfalls so, dass wir es uns alle schon längst gewünscht hätten oder gerne hätten, dass es unmittelbar bevorsteht. Aber es hilft ja nichts, jetzt sich darüber zu beklagen oder zu jammern. Wir bleiben dran, das ist das Motto.
Ja, hoffen wir, dass dein Bauchgefühl dich da nicht trügt und dass es wirklich kommt. Das wäre natürlich unser aller Wunsch. Nico, was sagst du als Fazit? Wir haben jetzt einiges gesammelt zu deinem Beruf. Ich höre vieles raus. Natürlich große Begeisterung für die Musik, für die Musikerinnen und Musiker. Auch große Belastungen, Stressmomente. Was würdest du sagen, um mit was Positivem zu enden? Was ist denn jetzt das Schönste an der Aufgabe, Orchestermanager fürs BSO zu sein?
Das Schönste daran ist, mit einem unfassbar motivierten Haufen Menschen, wenn ich das jetzt mal so salopp formulieren darf, zusammenarbeiten zu können. Und bei allen Herausforderungen und bei allen, ja, auch mal stressigen oder belastenden Momenten ist das eine Konstante, auf die man sich hier total verlassen kann. Die Energie, die ihr als Orchester erzeugt, diese vielen mitreißenden Momente, die da entstehen, aber auch die Energie, die einige Menschen um dieses Orchester herum haben und erzeugen in ihren jeweiligen Aufgabengebieten. Also da ist so viel positive Energie und da ist so viel Ehrgeiz. Und trotz aller Herausforderungen, Thema Konzerthaus, Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk unter Druck, ist es diesem Orchester gelungen, sozusagen seinen Platz als eines der besten Orchester der Welt nicht nur zu behaupten, sondern tendenziell sogar sozusagen zu verbessern in der Wahrnehmung da draußen. Und das ist ein unglaublich befriedigendes Gefühl. Also das würde ich jetzt vielleicht so als ein positives Fazit unseres Gesprächs, aber auch meiner Arbeitsrealität ziehen können.
Schön. Vielen, vielen Dank, Nico. Ich habe viel gelernt, fand es auch wirklich sehr informativ und fand schön, dass wir endlich mal Zeit zum Quatschen hatten.
Absolut.
Danke, Nico.
Vielen Dank.
In unserem Orchesterjubiläumsjahr befrage ich meine Orchesterkollegen zu ihren besonderen Momenten mit dem BSO. Und unser Chefdirigent Sir Simon Rattle kommt natürlich auch zu Wort. Musiker feiern nach Konzerten ja auch ab und zu gerne mal. Da haben wir heute ja auch drüber gesprochen. Was sind denn nun Simon Rattles Tipps für einen Hangover, um am nächsten Tag wieder frisch auf der Bühne zu stehen?
Musicians with hangovers? Oh, Anna, I'm shocked at your question. Yeah, isn't it amazing what we can do when we feel like that? Touring is the worst. Because there's that point after midnight where you think, oh, I'll just have one more drink. And then it's 2 o'clock in the morning. Yes, I mean, look, we all have to cope as well as we can. But I mean, what's amazing, it's not only professionalism, that often the next morning, simply the music takes over, however terrible the body feels. But of course, you know, we only have ourselves to blame. What can I say?
Simon scheint zu wissen, wovon ich spreche. Natürlich feiern wir gern und vor allem auf Tournee ist es unmöglich, nach einem tollen und wirklich enthusiastischen Konzert einfach im Hotelzimmer zu verschwinden und zu schlafen. Naja, wenn wir am nächsten Morgen dann das Anstoßen wirklich merken, dann sind wir natürlich, wie Simon sagt, selber schuld. Aber im besten Fall gibt uns die Musik dann wieder Kraft, aus diesem Hangover-Loch rauszufinden. So, ihr Lieben, das war jetzt erstmal unsere letzte Folge in dieser Staffel. Wir gehen in eine kleine Podcast-Pause, sind aber bald wieder für euch da. Und bevor wir für heute Schluss machen, habe ich einen musikalischen Podcast-Tipp für euch.
Ich bin Philipp, Radiomoderator und Musiker, und ich nehme euch mit auf eine musikalische Gedankenreise. Zum Entspannen und mit Musik aus dem Alltag träumen. Jede Woche suche ich 5 Musikstücke aus, passend zu einem Thema. Das kann Musik für einen Tag am Meer, ein Roadtrip oder einfach Begleitung zum Einschlafen sein. Dazu improvisiere ich am Klavier, spiele die Übergänge zwischen den Stücken und habe immer ein paar Gedanken oder kleine Geschichten dazu. Philipps Playlist. Ideal zum sich wegträumen und eine kurze Flucht aus dem Alltag. Eine Oase in der Hektik, wann immer du willst. Jeden Freitagmorgen erscheint eine neue Folge. Du findest meinen Podcast Philipps Playlist in der ARD Audiothek. Hör da gerne mal rein und abonniere den Podcast, dann verpasst du keine der entspannenden Folgen. Ich freue mich.
Und wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder auch Feedback zu unserem Orchester-Podcast habt, dann schreibt mir einfach über Instagram oder Facebook. Und wenn euch der Podcast gut gefällt, abonniert ihn doch gerne, erzählt davon euren Freundinnen, Freunden und auch Bekannten und lasst mir gern eine gute Bewertung da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Ja, dann macht's mal gut und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Schönholz.